Hallo Miri.
Hi Jeanette. Ich habe dir heute was mitgebracht.
Ich bin gespannt, erzähl.
Und zwar ist das mehr eine Erfahrung oder ein großes Aha als jetzt irgendwie was man googeln könnte oder so. Aber ich habe eine neue Lebenserfahrung gemacht, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich seit jetzt 2 Wochen einmal die Woche eine Haushaltshilfe hier. Und ich sag's dir, als Mama mit 2 Kindern, es ist einfach nur krass, wie viel in 3,5 Stunden hier an Klarheit wieder herrscht und wie viel Zeit das für mich jetzt irgendwie ja neu freigeschaufelt hat und wie viel weniger gestresst ich bin, wenn die gute Frau einfach die Tür wieder hinter sich zuzieht. Mhm. Hast du damit auch schon Erfahrung gemacht?
Auf jeden Fall erzähle ich dir auch gleich gerne. Ich glaube, das ist so ein bisschen, glaube ich, fällt mir direkt ein Vorurteil dazu ein. Es war ADHS-Tools für Reiche. als ich letztens mit jemandem mich darüber unterhalten habe, habe ich gesagt, egal wie es mir finanziell geht oder ging, ich habe immer eine Putzfrau gehabt und als erstes, als meine Beziehung, meine frühere Beziehung so am Anschlag war, dass ich glaube, dass diese Putzfrau ein paar Jahre auch dazu beigetragen hat, dass wir da zusammengeblieben sind. Aber ich würde gerne für die, die uns noch nicht so gut kennen, einmal ganz kurz noch sagen, wer wir sind. Miri, willst du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, ich bin Miri, hi. Ich bin, wie alt bin ich eigentlich? Mitte 30, 34 und Mama von 2 Kindern. Und die Kinder sind noch im Kindergarten- und Grundschulalter. Deshalb ist hier noch Highlife, was so diese Fremdbestimmungsphase angeht. Und ich begleite Frauen in ihren 1-zu-1-Coachings und mache auch Gruppencoachings und Online-Kurse zum Thema ADHS. Und das ist ja ein super individuelles Thema. Aber es ist eben, es gibt ganz viele Parallelen, wo diese Frauen sich eben gesehen fühlen. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir beide jetzt hier diesen Podcast machen. Und das ist mein großes Thema seit jetzt mittlerweile 5 Jahren, weil ich eben selbst auch diese Diagnose habe und mich das auf der einen Seite befreit hat, auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch ganz viel Klarheit gebracht hat. Genau. Und man lernt irgendwie ständig noch was Neues über sich. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Du denn, Jeanette?
Ich bin eine ganze Ecke älter als du. Ich bin jetzt Ende 40 und wusste nie, dass ADHS für mich irgendwie ein Thema sein könnte, weil ich ich komme halt auch aus einer Familie, wo ich jetzt denke, ja klar, ich glaube, hier sind aber alle ganz schön besoffen. Also es war total normal eigentlich bei uns, dass man, keine Ahnung, dem Schulbus hinterherfuhr, regelmäßig oder so Sachen. Ich bin aber beruflich immer ganz gut da durchgekommen mit einem kreativen Beruf und hatte da auch Erfolge und fand es irgendwie auch normal, dass ich mich irgendwie immer oft kaputt gearbeitet habe und dann eine Phase brauchte wieder zur Regeneration. Aber durch die Perimenopause, jetzt so seit 3-4 Jahren, sind die Symptome so stark geworden, dass halt alle meine Systeme, die ich mir so aufgebaut hatte, damit für mich das Leben funktioniert, halt nicht mehr gegriffen haben. Und ich richtig furchtbare Dinge mit mir selber erlebt habe, also mich einfach nicht mehr auf mich verlassen konnte, was Zeiten, Termine, Dinge behalten anging. Und das hat mich schließlich zu der Diagnose geführt. Und seitdem schaufle ich mir jedes Wissen dazu rein, denn wie du sagst, das ist ein permanentes Entdecken von sich selbst und was für einen selber funktioniert. Und ich habe mich jetzt vor allem auf das berufliche Coaching für Frauen mit ADHS konzentriert, weil es halt auch die Grundlage für jedes sinngefüllte, aber auch finanziell erfolgreiche Leben ist und die eventuell noch eine Putzfrau irgendwie übergeben kann. Deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig und das ist so ein Bereich, in dem noch eigentlich zu wenig geguckt wird, weil beruflicher Erfolg sich durch andere Techniken häufig erst einstellt als die, die wir so als gängig funktionierend erleben.
Absolut. Also diese Haushaltshilfe jetzt ist für mich halt so ein Augenöffner, weil ich ja immer, ich bin ja Fan von Practice What You Preach, aber lass mich das halt trotzdem alles alleine machen, ne? Und du hast eben was Wichtiges angesprochen, nämlich das ist irgendwie so die Hilfe für Reiche. Also ich glaube ja, das ist ein totales Privileg, aber es hat auch was mit Mut zu tun, zu realisieren. Also bei mir war es auf jeden Fall eher was mit Mut, das hatte mehr mit Mut zu tun als jetzt mit Privileg, glaube ich, weil ich ganz lange jetzt mich auch nicht getraut habe, mich so drauf verlassen zu können, sage ich jetzt mal, dass alles so regelmäßig bei mir funktioniert, dass ich mir das irgendwie erlauben kann. Ne? So, also sowohl auf dieser emotionalen Ebene jemanden in mein Haus reinlassen, finde ich, war für mich voll so ein Riesending, als auch diese Bewertung, so wieso kriege ich das nicht hin und so weiter. Also das, wo ich eigentlich dachte, dass ich damit schon viel weiter bin.
Da habe ich eine Erinnerung, eine sehr, sehr persönliche, aber weil das viele Jahre zurück ist, kann ich das auch gerne erzählen. Ich glaube, das war schon in der Phase, als ich mich von meinem damaligen Mann getrennt habe, der ein sehr ordentlicher Mensch ist und meine haushalterischen Fähigkeiten immer total furchtbar fand. Und ich weiß noch, dass ich da auf dem Esszimmertisch saß und ich irgendwie ging es nicht gut, aber ich hatte damals schon die Haushaltshilfe, die auch heute noch kommt, die so ein mütterlicher Typ ist und aber auch, ja, keine Ahnung, also eine militärische Art hat, sauber zu machen. So, die ist unfassbar schnell und gründlich und so. Und ich weiß, dass ich da saß und sie hat irgendwas sehr Nettes zu mir gesagt, aber irgendwie brach es dann so aus mir heraus, dass ich irgendwie sagte, ja, ich bin einfach so eine furchtbare, Haushälterin habe ich nicht gesagt, aber ich krieg's halt echt nicht auf die Kette so und habe richtig geweint und die war so süß, weil sie dann halt gesagt hat, aber schon nett, nein und diese und jene Fähigkeit ist doch so toll an dir und auch wenn ich mich immer als völlig selbstbestimmte Beruf, also Frau mit beruflichem Fokus gesehen habe, hat dieser Vorwurf, ich krieg das nicht wirklich auf die Kette, auch wenn das vielleicht von außen mit Einladungen und allem Möglichen gar nicht so sichtbar war, wenn Leute bei uns waren.
Klar, hart maskiert und dann Dauerputzen, 2 Stunden komplett ausrasten und dann maximal gestresst sein, wenn man die Tür öffnet. Und wehe, der Gast kommt zu spät, zu früh.
Ja.
Weil das ist dann natürlich auch ein Riesendrama.
Total.
Auch einen letzten Drücker macht, ne?
Und wenn ich mir das heute überlege, damals wusste ich ja noch gar nichts von den Gründen. Ja, habe ich echt großes Mitgefühl mit mir und dachte so, wie hart, nicht nur von außen durch meinen damaligen Partner, sondern auch durch mich selbst habe ich echt über mich geurteilt und was für ein Geschenk, was diese Haushaltshilfen, Helfer haben zu können. Und meine Tochter hat letzte Woche zu mir gesagt, also meine Tochter ist Teenager, da haben wir erst über das Aufräumen und Putzen geredet. Und mein Freund war da und die haben sich irgendwie so gegenseitig so Witzchen gemacht, dass man am besten abhaut, wenn ich irgendwie irgendwas im Haushalt mache, weil ich darüber so schlechte Laune bekomme, weil ich das so sehr hasse. Ich finde das wahnsinnig langweilig. Ich finde, das ist zu wenig Erfolg da. Also man befriedigt mich wirklich null. Ich habe ein Pflichtgefühl mit solchen typischen Tricks wie: Ich höre jetzt 2 Lieder und in den 2 Liedern gucke ich mal, wie weit ich komme mit Spülmaschine ausräumen und irgendwie hier Oberfläche irgendwie aufräumen. Aber es stimmt, ich kriege darüber wirklich immer noch häufig sehr schlechte Laune.
Okay, ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil bei mir ist es andersrum, wenn ich richtig schlechte Laune habe. Also ich habe meistens schlechte Laune, wenn es so total unordentlich und wenn ich so das Gefühl habe, es müsste mal wieder, ne? Oder wenn ich einfach mich nicht wohl genug fühle in meinem Zuhause, dann kriege ich schlechte Laune und dann müssen mir trotzdem alle aus dem Weg gehen, weil ich bin ja dann schon schlecht gelaunt und dann putze ich quasi, kennst du dieses Rage-Kinning, so, ne? So richtig wie so ein Wutputzen, dann rase ich hier wirklich wie so eine Verrückte, rase ich hier rum und am besten, also wenn in dem Moment mein Mann jetzt nach Hause kommen würde, würde der im besten Fall einfach die Kinder nehmen und einfach schnell gehen. Dann, und danach bin ich aber viel zufriedener und viel ausgeglichener. Und ich habe das Gefühl, das hat auch was mit diesem, also zum Beispiel, wenn ich viele Nachrichten konsumiert habe oder so und das Gefühl habe, so ich kann irgendwie gar nichts kontrollieren, dass es irgendwie in der Welt besser wird, dann habe ich so das Gefühl, wenigstens kann ich so mein Zuhause ein bisschen kontrollieren. Und dann beruhigt mich das so ein bisschen, weil das liegt ja tatsächlich so in meinem Wirkungsbereich, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz bin ich da einfach, also gerade weil ich beruflich das so gerne mache, komme ich natürlich einfach da nicht mit hinterher, ne? Mit 4-Personen-Haushalt und einem Hund. Und das sind dann immer, ja, es hat mich immer massiv gestört oder unter Druck gesetzt. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, aber nach den ersten 2 Terminen sage ich, wow, warum habe ich das nicht so viel eher gemacht?
Und ist dieses Thema von ich lasse jemanden Fremden rein, ist es einfach, dass derjenige sieht, wie du lebst oder dass du quasi aufräumst, bevor den man zum Aufräumen.
Ja, auf jeden Fall räume ich vorher auf, keine Frage. Also dass der, sag ich mal, die Stunde bevor dann die Person kommt, ist auf jeden Fall nochmal mit Stress für mich verbunden. Aber es ist vor allem dieses, wow, ich lasse jemand so in meinen intimen Raum, also zu Hause ist für mich irgendwie unfassbar wichtig. Und dann ist sie ja auch eine Person, die natürlich irgendwie hinter die Schränke guckt, um sauber zu machen und so, ne? Also dieses, dass ich das die ganze Zeit das Gefühl habe, so die könnte mich jetzt irgendwie verurteilen, weil ich irgendwie, weil hier so viel Chaos herrscht, was vielleicht, das ist ja eine total subjektive Empfindung, ob da Chaos herrscht oder nicht, ne? Aber da diese Angst vor, sag ich mal, dem Urteil, die war auf jeden Fall beim ersten Mal voll groß und richtig witzig. Bin so ins Bali-Dublin gekommen, als sie da war. Ich habe einfach beim ersten Mal, das war vormittags, da waren die Kinder nicht da. Und ich habe einfach in der Zeit gefühlt so viel geschafft wie noch nie im Haushalt, weil ich einfach parallel einfach in einem anderen Raum dann so quasi vorgearbeitet habe für sie. Yeah. Und dann, ich muss dort zwischendurch, muss ich richtig lachen, weil ich dachte, oh Gott, ich bin wirklich, das ist so wie, wirklich, wie du sagst, so ein bisschen mütterlich, so man fühlt sich so ein bisschen an die Hand genommen und sie macht mir das vor und es fällt mir viel leichter, das dann so mitzumachen. Aber sie hat natürlich nicht den gleichen, es ist nicht, als wenn meine Mutter jetzt daneben stehen würde, ne?
Mm.
Ja. Und noch zu dem anderen, weil du gesagt hast, so im Privat und im Team, gestern war sie da und wir haben, mein Mann hat Eis mitgebracht von der Arbeit, also auf dem Nachhauseweg. Und ich habe sie dann auch gefragt, was sie für eine Sorte haben will. Und dann haben wir kurz mit ihr zusammengesessen und dass sie auch mal so die Familie so kennenlernt. Und das war, glaube ich, voll wichtig für eigentlich alle hier in diesem Haushalt. Einmal so kurz so ein kurzes Gespräch zu führen und halt zusammen ja dieses Eis zu essen am Esstisch. Ne? Und das fühlt sich deshalb, glaube ich, auch jetzt noch viel richtiger an.
Schön. Und das heißt, du hast jetzt nach der Überwindung ein fremder Mensch. Und wie wird das wohl? Und wie denkt sie über mich? Eine große Entlastung oder ist es beides noch parallel da?
Nö, es ist auf jeden Fall schon eine Entlastung. Gefühlt nach einer Stunde, wo die da war, dachte ich, wie geil einfach. Die macht einfach das Badezimmer sauber. Klar, ich muss sie dafür bezahlen, aber das ist einfach so ein Wow-Ding gewesen, weil natürlich, das ist so ein feministisches Thema, ne? Dass irgendwie hauptsächlich immer an den Müttern hängen bleibt, die ja meistens mehr Care-Arbeit zu stemmen haben als die Väter. Aber dieses nicht mehr reaktive, ich macht das auch noch irgendwie on top. Also das, was du erzählt hast, ist, ich bin so wütend, das macht mir gar keinen Spaß und so weiter. Aber was mir dabei aufgefallen ist, wenn sie halt so zum Beispiel das Badezimmer sauber macht, dass es ja gar nicht sich mehr so reaktiv anfühlt, sondern ich habe ja aktiv etwas dafür getan, entlastet zu werden. Und das ist eigentlich ja was wir auf dieser ganzen ADHS-Reise eigentlich ja ständig, im besten Fall, ne, ständig immer wieder neu erleben dürfen. Dieses, ach ja, ich darf es mir leichter machen und das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich bin eigentlich viel aktiver, wenn ich an dieser Stelle zurücktrete und es nicht selber mache.
Ja, stimmt. Also auch dieses, also ich finde, dieses Energiehaushalten ist für mich das allergrößte Thema, weil nur wenn ich meine Energie gut einteile, funktionieren die Dinge, die mir wichtig sind, zu funktionieren. Und damit das Gesamtkonstrukt irgendwie nicht so einstürzt. Ich glaube, bei mir ist es aber so, dass ich das noch nicht mal so aus Energiegründen aktuell mache. Also ich lebe inzwischen nicht mehr mit einem Partner zusammen. Wir leben getrennt. Also mein Freund, nicht der, über den ich da eben erzählt habe, und ich leben mit meiner Tochter zusammen. Und ich glaube, wir hätten schon eine große Toleranz, wenn es hier nicht so ordentlich wäre. Aber es hilft total, einfach so eine Ebene zu haben, ne? Dass es eben nicht irgendwie abstürzt, wenn Stresszeiten sind. Also ich weiß, als ich meinen Uni-Abschluss geschrieben habe, hat sich in meiner Küche halt alles gestapelt damals, weil für mich die Priorität Uni-Arbeit halt 150.000 Mal wichtiger war, als irgendwas im Haushalt zu machen. Und in diesem Alter, keine Ahnung, war ich 25 oder sowas, war das halt auch noch kein Thema, habe ich dann halt danach irgendwie ordentlich gemacht. Aber ich glaube, je mehr Aufgaben man so im Leben hat, würde es für mich schwieriger, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Phase hätte, wo irgendein Projekt ultra wichtig ist und sich hier alles stapeln würde und ich Haushalt wegpriorisieren würde, dann hilft mir halt die Haushaltshilfe, dass es nie in so einen absoluten Chaos-Modus irgendwie reinfliegt. Und das finde ich super wichtig.
Ja, und Stichwort so Tür öffnen und jemand anderen reinlassen. Das ist ja auch etwas, es ist jetzt mein Erfahrungswert auch aus vielen Begleitungen mit den Frauen, dass das eben auch oft, dass man sich so stigmatisiert fühlt oder auch stigmatisiert wird, wenn man dann, sag ich mal, jemand reinlässt und dann sieht es eben nicht so aus wie im Katalog. dass man sich ja da auch irgendwie ja entweder selber für beschämt oder beschämen lässt. Und allein diese Hürde, glaube ich, fällt ja auch weg, wenn du eh regelmäßig jemanden da hast. Ne? Also A, weil es sauber ist, aber weil ja auch jemand Fremdes reinkommt. Also dann würdest du allein deshalb vielleicht trotzdem so ein bisschen anders noch ja so Prioritäten setzen. Spannendes Thema.
Ja, ich habe noch zwei kleine Mini-Tipps, die ich von einer Ergotherapeutin mal bekommen habe. Und zwar, um irgendwie diesen Aufwand, ich mache irgendwie irgendwo sauber und diese Vorbereitungsphase abzukürzen, hatte sie, ich habe das nicht umgesetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es einigen Menschen hilft, so ein Mini-Reinigungsset in jedem Zimmer stehen oder wenigstens in jedem Bad, wenn Leute mehrere Bäder haben, sodass man nicht in einem Vorbereitungskämmerchen erst die Putzmittel zusammensuchen muss und dann geht. Ja, genau, sondern dass das halt abgekürzt ist. Und das war so in dem kompletten Hygienethema irgendwie drin. Da war zum Beispiel, dass sie auch empfohlen hat, dass wenn Leuten das irgendwie schwierig fällt, dass sie auch einfach feuchte Waschlappen, so eine Packung, sich nicht ins Bett stellen, damit halt einfach Zwischenschritte weg sind, wenn es so richtig schlimm wird. Und ja, das sind natürlich auch Themen, die ultra schambehaftet sind, aber können, glaube ich, in schlimmen Phasen Menschen wirklich das Leben leichter machen.
Ja, das stimmt. Ja, da sind wir halt auch wieder bei, wie viel Energie man hat und wie viel Möglichkeit man überhaupt auch hat, sich Hilfe zu holen. Ne? Also im Zweifel, wenn man, also klar, ich habe jetzt die Kinder, was meine Fremdbestimmung erhöht, aber in dem Moment, wo ich eben doch hier nicht alleinerziehend bin, sondern noch einen Partner habe, kann ich eben auch im Zweifel sagen, so jetzt, ich brauche jetzt diese Zeit, ne, und nehme ich da jetzt raus. Und ich denke, das ist also gerade beim Thema ADHS-Mama ist es ja häufig so, dass da eben, dass es irgendwann zur Trennung kommt, gerade wenn die Frauen nicht diagnostiziert sind und man nicht weiß, was da los ist. Und das werde ich nie vergessen, wie mein Diagnostiker das damals gesagt hat. Er würde mich auch unterstützen, weil er eben weiß, wie viele Frauen am Ende ja alleinerziehend dastehen und ja, wo sich die Lebensqualität erheblich verschlechtert, allein schon, weil sie das alles alleine stemmen müssen, on top sozusagen, und keine Hilfe bekommen. Ne?
Ja. Ein großer Leidensdruck, der da total oft völlig unentdeckt rumhängt. Ich würde, wir sind ja so tief in dem, in den schlimmen Momenten. Ich würde gerne einmal zu dem, was wir wahnsinnig gut können, darüber. Denn das ist was, was ich dir für dieses Treffen irgendwie mitgebracht habe, dass ich letztens in einer Weiterbildung saß und ich an einem Merkmal gut erkennen konnte, wer eventuell in den Bereich fällt oder nicht. Ne? Also große Vorsicht mit so Schnelldiagnosen, aber wenn man so ein bisschen in dem Bereich sich inzwischen zu Hause fühlt, erkennt man sich gegenseitig halt auch ziemlich schnell. Und es waren diejenigen, die erst wissen wollten, was der Zweck einer Übung ist, um die machen zu können. Und das war manchmal dann für die anderen Leute, die ich eher neurotypisch einschätze, schwierig, weil das so als Bremse wahrgenommen wurde, so jetzt lass doch mal erst erzählen.
Aber die brauchten das, um überhaupt zu starten.
Genau. Und um auch den großen Bogen direkt zu sehen und um den Purpose irgendwie zu klären. Und eigentlich hat es allen dann im Raum geholfen, wenn alle wussten, das machen wir jetzt darum. Es war nur dieser kleine Moment, noch diesen Bogen einmal zu spannen. Und das fand ich ganz schön.
Ja, das passt voll zu der gestern Abend, wo ich mit meinen Kindern am Tisch saß, da haben wir darüber gesprochen. Also wir haben natürlich, weil wir vorher mit der Eis gegessen haben zusammen, haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, warum die hier ist und warum die irgendwie jetzt einmal die Woche uns unterstützt. Und dann ging es aber auch ums Thema, also meine beiden Kinder, ich gehe da total offen mit um mit diesem Thema ADHS, wie, ja, was das bedeutet und so. Und ich spreche nicht da nur von diesem pathologischen Paradigma, ne, dieses, es ist eine Behinderung und Krankheit und so weiter, was halt viele so in dieser düsteren Beschreibung dann auch, ja, wo man nicht mehr richtig rauskommt manchmal, ne, also manche Menschen. Und ich versuche bei meinen Kindern eben auch diese schönen Seiten, denen das so zu verdeutlichen, so wie besonders das ist, dass ihnen vielleicht manche Dinge auffallen, an denen andere vorbeilaufen, zum Beispiel, ne? Und Moment, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ihr saßt irgendwie am Tisch und ihr habt darüber geredet, über positiven Eigenschaften von ADHS, weißt du?
Genau, und da ging es dann irgendwie ums Thema Motivation, weil es manchmal richtig schwierig ist, Dinge anzufangen, wenn man halt den Sinn dahinter nicht sieht. Und dann habe ich auch als Beispiel genommen, zum Beispiel Tisch abräumen oder sich an die Hausaufgaben setzen und so weiter. Na, also wir haben dann so Themen, ich habe so ein paar Beispiele genannt und das konnten die halt richtig gut nachfühlen. Ja, nee, wenn sie da nicht den Sinn hintersehen oder wenn es dann keinen Spaß macht und langweilig ist, dann fällt das natürlich total schwer und dann kommt halt natürlich ein Konflikt auf, ne? Aber in dem Moment, wo die, ich sag mal, um 20.30 Uhr als Fünfjährige oder als Siebenjähriger, wenn denen dann einfällt, dass sie unbedingt noch irgendwas zusammenbauen wollen, weil das super wichtig für die ist, dann haben sie halt ein viel stärkeres Warum und können quasi Müdigkeit, Hunger, was weiß ich, alles ausblenden. Und das haben wir gestern besprochen. Das fand ich so wertvoll irgendwie, dass die das auch schon so wahrnehmen lernen, ne? Dass es da Unterschiede gibt. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man sich dann eben manchmal, das klappt natürlich nicht immer, aber manchmal auch so ein bisschen selber veräppeln kann, indem man halt sich schon mal in das Gefühl so reindenkt. So wie schön es wäre, wenn jetzt zum Beispiel alle entspannt sind, weil der Tisch abgeräumt ist und weil es schon so schön aussieht, wenn man dann weiß, morgen, wenn wir aufstehen, dann sieht es halt anders aus, ne? Und das, ja, von Kinder.
Das ist total wichtig und ich glaube, dass wir deshalb fast alles über Motivation lösen können und fast nichts über Disziplin, wenn ich Disziplin als Zwang verstehe. Denn das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, dass du die Situation umdeutest und nicht zu einem Zwang machst, wir müssen das hier aufräumen, sondern du hast den Ausblick geschaffen, dass es etwas Schönes dadurch entsteht, was ihr alle genießt und so hast du eine Motivation erzeugt. Und ich glaube, das ist der Punkt, der für ADHSler so anders ist als für viele und warum auch so typische Ratschläge so oft nicht funktionieren. Denn Disziplin funktioniert für uns wirklich nur eingeschränkt, so ist meine Erfahrung. Und je älter ich werde und je stärker mein ADHS zuschlägt, merke ich, dass Disziplin für mich echt gar nicht mehr funktioniert. Und auch nicht über meinen Willen. Also es funktioniert wirklich nicht, dass ich mich zwinge, sondern egal wie logisch das ist, egal wie sinnvoll das wäre, egal wie sehr mein kognitives Ich sagt, das sollst du jetzt tun, ich bin machtloser dagegen, als ich je in meinem Leben war. Und ich war, glaube ich, ein ziemlich angepasster und sehr maskierter ADHSler sehr lange in meinem Leben. Aber dieses Umdeuten in Motivation, das ist dieser Riesenanker, der funktioniert und der eben hinterher das auslöst, was dann als Disziplin die gesehen wird, ne? Wie du sagst, über alle möglichen Bedürfnisse wie Hunger und so weiter hinweggehen oder auch länger durchhalten als andere und wahnsinnig viel bewegen, sodass andere sich schon wundern. Aber es funktioniert halt nur über Motivation. Ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, also ob das jetzt im beruflichen oder im Privatleben ist, dass man so funktioniert. Und ich finde, ich würde mir so wünschen, dass das halt auch in der beruflichen Welt Führungspersonen klarer ist, weil du musst jemanden, der so funktioniert, halt komplett anders führen als jemanden, der andersrum funktioniert.
Absolut. Und dieses Thema, also Disziplin, wenn ich das nur so höre, das Wort, dann zieht sich bei mir direkt was im Bauch zusammen, wo ich sage, oh Gott, Disziplin, das ist ja das, wovon ich gar nichts habe. Aber wenn man sich überlegt, also allein jetzt mein beruflicher Werdegang, wie diszipliniert ich mich mit einem Thema 5 Jahre lang beschäftigt habe, Tag und Nacht, ne, da würde jemand anders jetzt sagen, Gott, da hätte ich ja irgendwann kann ich die Lust oder den Drang gehabt, das wirklich irgendwie Tag und Nacht in mich reinzuziehen, das Thema. Und da finde ich ganz spannend, man nennt es jetzt vielleicht Motivation. Ich versuche das manchmal noch ein bisschen positiver aufzuladen, zu sagen, ich muss mich eigentlich für immer für irgendetwas begeistern. Also ich muss irgendwie das Gefühl von, ja, unbedingt haben. Das klappt nicht immer, ne? Also das ist ja immer auch phasenabhängig bei uns sowieso noch mit Zyklus und so weiter. Aber wenn ich wirklich merke, boah, ich stolper da immer wieder drüber und ich möchte das aber eigentlich unbedingt. Also es ist ja auch eine Form von, es ist nicht nur, die will das nicht, sondern manchmal wollen wir Dinge und wir schaffen es trotzdem nicht, sie anzugehen, weil uns da, nennen wir es Disziplin oder so, das fehlt, das Warum fehlt. Und da muss ich wirklich entweder wirklich ganz raustreten, zurückgehen und nochmal neu anfangen oder eben wieder die Begeisterung quasi neu erwecken. Ne? Und das geht eigentlich.
Hast du ein Beispiel dafür?
Schon kenne. Also wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, ADHS und was die Wissenschaft dazu sagt und so.
Nein, ich meine ein Beispiel aus deinem Leben, wie du das mit diesem Ich muss da raustreten meinst.
Ja, das ist das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. weil ich mir eigentlich schon ziemlich lange sicher bin, dass das der richtige Weg für mich gerade ist. Aber trotzdem ich auch nochmal so ein Tief, ich nenne es jetzt mal Tief, ich hatte den Fokus auf was anderem zwischenzeitlich und so dachte, wow, scheiße, wieso ist das weg? Ne? Ich habe mich darüber geärgert und habe wirklich mich nochmal rausziehen müssen und bin dann, und das ist ganz oft bei mir so, erst über Beziehungen, also quasi Verbindung zu Menschen, die das, für die das Thema relevant war und die mir was erzählt haben, dass ich darüber erst wieder mein Warum gefunden habe und dann gesagt habe, boah, ja, unbedingt, ich weiß da so viel drüber, ich muss das nutzen, ne? Ich muss da irgendwie mehr draus machen und ich möchte auch. Und dann war es wieder leichter für mich, da wieder einzusteigen. Und beim Thema Haushalt ist es, wenn wir jetzt das, weil du sagtest, ein Alltagsthema, ist es auf jeden Fall so, dass entweder mein Leidensdruck halt massiv hoch sein muss, dass ich sage, wo wirklich, das geht jetzt gar nicht mehr. Dann werde ich auch wirklich unleidig und sage so, raus hier alle, ich muss das jetzt irgendwie wieder ordentlich machen oder putzen, was weiß ich. Oder eben, das fällt mir auch leichter, wenn quasi ein gewisser Standard schon herrscht, dass ich mich dann leichter motivieren kann, weil ich schon weiß oder das Gefühl noch näher dran ist, wie schön das eigentlich ist, wenn ich mich wohler fühle. So, ne? Mhm. Hat das deine Frage beantwortet?
Nein. Also ich habe immer noch nicht so richtig geschnallt, wenn du sagst, ich hatte ein Thema und hab dann irgendwie gemerkt, es ist das doch nicht. Ich weiß nicht, ob es wichtig für dich ist, es nicht konkreter zu sagen, aus irgendwelchen Gründen, aber ich finde es so echt schwierig zu verstehen.
Ach so, das war generell alles, was ich zum Thema ADHS, das war mir einfach zu viel. Ich hatte den Eindruck, ich hatte nicht mehr, das ist so ein Jahr her oder so, das war ich den Eindruck, ich komme nicht mehr, ich habe schon so viel gegeben, sag ich jetzt mal, oder reingeschickt in das Thema. Ich war satt, sozusagen.
Ah, okay.
So. Und konnte nichts Neues dazu aufnehmen. Oder wenn dann, keine Ahnung, wenn man hat ja so ADHS-Freundin, wenn die mir irgendwas gesendet haben oder so, dann dachte ich, ja, hast du alles schon mal gehört? Und so, dass ich so gelangweilt davon war. Aber das kann auch das Thema sein, morgens aufstehen und das Frühstück fertig machen. Also so ein wirklich krass fremdbestimmtes Thema, weil ich würde anders in den Tag starten, wenn ich jetzt keine Mama wäre, ne? Und da hilft's mir halt, ich zoome dann ein bisschen raus und wenn das nicht reicht, zoome ich noch mehr raus. Also ich überlege mir erst, okay, wie ist das für meine Kinder, wenn wir quasi im Stress auseinandergehen morgens, ne? Und wenn das aber nicht als Motivation reicht, muss ich noch mehr rauszoomen. Und dann überlege ich mir, okay, wie ist das denn, also könnte es mein Warum sein, denen was anderes mitzugeben für ihr Leben, ne? Also was für eine Mama will ich sein, was für ein Vorbild will ich sein, aber was möchte ich denen auch für ein Gefühl mitgeben? Und diese Gefühlsebene meist viel wichtiger als diese ausführende, wie sah es denn bei euch aus, eben.
Absolut, ja.
Weil, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle eint, alle ADHS, aber mir ist viel wichtiger, wie sich zum Beispiel meine Kinder mit mir gefühlt haben, als ob sie alles hatten in dem Moment, was sie genau gerade da brauchten.
Ich würde trotzdem gerne nochmal zu diesem, weil ich finde das total spannend, dass du sagst, du warst von dem Thema so satt, denn das klingt ja auch ein bisschen so wie so ein Hyperfokuswechsel, ne, der vielleicht ansteht. Und dann hast du aber gesagt, du hättest über andere Personen, über Individuen wieder dahin gefunden. Kannst du es noch ein bisschen erklären?
Ja, ich bin halt ein hochempathischer Mensch. Und in dem Moment, wo jemand an mich rantritt und sagt, du, ich weiß, dass das Thema ist ja für dich irgendwie auch, also du weißt da was drüber, kannst du mir da mal helfen, also kannst du mich unterstützen können wir mal drüber sprechen? Ich habe irgendwie die Vermutung oder so, irgendwie sowas war das, dass ich da wieder reingestiegen bin, weil ich dann dachte, okay, krass, die ist jetzt irgendwie bei drei Ärzten abgeprallt und der wird immer noch nicht geholfen. Es ist immer noch, sag ich mal, eine soziale Angststörung oder so, was da im Raum steht. Und sie sagt, nein, ich habe einfach keine, also sie fühlt sich da nicht drin, so in dieser Diagnose, ne? Und wenn ich so auf dieser Verbindungsebene, dass ich da etwas zurückgeben kann, weil etwas auf mich also zugetragen wird sozusagen. Ist auch bei Instagram so, wenn ich eine Frage kriege, dann sprühe ich plötzlich, ne? Aber wenn ich in den leeren Raum reinspreche, weil kein Feedback kommt oder weil kein Aufhänger, kein Thema gerade ist, dann ist meine Motivation noch nicht da.
Und die Motivation war in dem Fall dann einfach dadurch, dass du merkst, ich kann hier einen Unterschied machen, ich kann jemandem helfen, ja.
Ja.
Voll schön.
Genau, und dann eben auch dieses, ach krass, guck mal, was ich in meinem Kopf habe. Ach, ich habe ja wirklich ganz viele Sachen, die dir helfen können.
Ja.
So, und das ist wahrscheinlich auch eine Typsache. Das muss jetzt nicht nur ADHS-Thema sein. Aber ich bin ein Typ, der eigentlich super viel in Resonanz sein muss mit anderen, um das Warum klar zu haben. So.
Voll schön.
Wie ist das bei dir?
Ich glaube, dass für mich oft der Wert Gerechtigkeit total wichtig ist. Wenn ich den Eindruck habe, hier muss was gesagt werden, hier muss ein Unterschied gemacht werden, dann kann das auch abstrakter sein und nicht auf ein Individuum bezogen, nur auf ein Individuum bezogen sein. Grundsätzlich glaube ich, kann ich das aber schon teilen, was du sagst, also diesen Unterschied im 1:1 machen. Also ich bin ja sowieso so ein 1:1 Mensch, also in jeglicher Ebene, also ob ich jetzt in meine Freundschaften gucke oder ob ich in das, was ich früher ja unterrichtet habe oder jetzt in Coachings mache, das ist mir schon verdammt wichtig. Aber dieses, dass der Hyperfokus bleibt, war ja jetzt so ein bisschen die Frage. Das ist häufig, wenn es um Gerechtigkeit geht.
Ist typisch auch für alles. Tatsächlich dieses Gerechtigkeitsding. Auch so dieses, okay, wieso macht's keiner? Ne? Also bei mir ist es oft so, dass ich dann auch so erst, ja, wieso mich umgucke, wieso sieht es keiner oder wieso, ne, wieso steht keiner auf oder so, gerade wenn es ja die Sachen sind, wofür man sich dann einsetzen möchte oder wo man denkt, irgendjemand müsste das doch machen, wieso bin ich die Einzige, die es machen könnte, ne? Und dann, klar, braucht man Courage und dann muss man aber auch wieder voll drauf achten, okay, habe ich eigentlich die Energie, mich da jetzt einzusetzen, ne, und laut zu sein? Und das ist dann natürlich auch nochmal, steht auf einem anderen Blatt mit dieser ganzen Energiemanagement-Sache.
Absolut. Und ich glaube, ich habe Jahrzehnte diese Ebene nicht beachtet. Also, weil ich bin eigentlich ein sehr, ja, sensitiver, hochemotionaler Mensch und habe diese Bedürfnisse ganz oft dem Bedürfnis der Gerechtigkeit untergeordnet. Und das mache ich nicht mehr. Und das ist tatsächlich ein Learning aus meinem perimenopausalen Burnout-ADHS-Erlebnis, dass ich Energy First ist wirklich das, was für mich total zählt. Da habe ich auch noch ein ganz aktuelles Beispiel. Ich war am Wochenende auf meiner Coaching-Weiterbildung und da sagen wir halt alle morgens, wie es uns so geht. Und dann habe ich halt gesagt an dem einen Morgen, ja, ich konnte irgendwie nicht schlafen und wollte eigentlich abends noch was machen, aber habe es halt nicht mehr getan. Also ich wollte noch was schreiben. Es war so, ich freue mich auf den Tag, aber bin ein bisschen platt. Da meinte der Leiter, ja, oh, vielleicht ist er dann morgens was früher aufstehen und das dann machen eine gute Idee.
Nein, auf gar keinen Fall.
Erstens bin ich eine Eule. Also ich kann eigentlich erst so ab 11 so richtig gut sein. Aber vor allem, und das ist der wichtigere Grund, ich habe gelernt, wenn ich irgendwas aufschiebe, was mir eigentlich wichtig ist und was ich machen möchte, wie dieses Schreiben an dem Tag nach einem vollen Coaching-Lerntag, dann bedeutet das einfach, dass ich mir zu viel vorgenommen habe und dass ich mehr Pause brauche und mehr Energie. Und dann bedeutet das für den nächsten Morgen super nett zu mir selber sein und schön langsam und die Ansprüche runterschrauben und garantiert nicht morgens noch irgendeine Einheit reinklatschen. Also das habe ich ein bisschen netter gesagt, ne? Das wäre jetzt die sehr direkte Art des ADHSlers, aber er hat das auch ganz toll beantwortet, meinte, ach so, also bei mir ist das ein bisschen anders, ich bin voll der Morgenmensch und mir gibt das ein total gutes Gefühl, morgens schon was getan zu haben, was ich auch super gut nachvollziehen konnte. Aber das ist, glaube ich, so mein wichtigstes Learning, Energy First.
Und hast du das Gefühl, dass du Einbußen hast, weil du das jetzt quasi anders umsetzt als früher?
Nein, also im Gegenteil. Also ich habe das so bitter lernen müssen, wenn ich das nicht, also das das ist der Grund, warum ich wieder funktioniere, warum ich wieder leistungsfähig bin. Und ich wäre total froh, wenn ich das früher gelernt hätte, weil ich glaube, dass das erst eine konstante Leistung möglich macht und dass das in unserer Gesellschaft viel zu wenig beachtet wird und gerade eben Menschen, die so funktionieren wie wir, dass es das wichtigste Tool ist, um funktionsfähig zu sein und um auch eine Chance auf glücklich sein und nicht permanente Ups, in denen man wahnsinnig viel schafft und reißt und dann totale Downs, wo man nichts mehr auf die Kette kriegt, weil man wieder mehrfachst über Grenzen gegangen ist, sich schafft.
Und hast du denn jetzt irgendwie was wie so ein, sag ich mal, Sit-in mehrmals am Tag mit dir selber? Oder wie evaluierst du, dass das jetzt eigentlich wieder eine Grenze ist, wo du wieder auf deine Energie achten müsstest?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Also, da ich ja kein Typ bin, der total gut Rhythmen und Regelmäßigkeiten kann, funktioniert das nicht mit regelmäßigen Sit-ins oder so.
Überspitzt vom
so, sondern es gibt so ein paar Grundregeln, die ich versuche für mich einzuhalten, aber vor allem ist es dadurch, dass ich darüber, ja, also über viel Selbstreflexion, warum was wie war und warum ich wie, wann mich wo wie gefühlt habe, das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, also dass ich mein Bauchgefühl dafür geschärft habe und vor allem auch hart gelernt habe, das abzugrenzen, weil es halt wirklich eine Zeit gab, wo ich so wenig Energie hatte, dass ich ganz harte Grenzen ziehen musste. Also ich habe, glaube ich, mich ein Dreivierteljahr nicht mehr verabredet mit niemandem mehr. Ich habe meinen Eltern zigfachst abgesagt. Ich habe keine Aufträge mehr angenommen, weil ich einfach wusste, ich crashe völlig, wenn ich das tue. Und wenn du einmal eine lange Phase hattest mit so harten Grenzen, dann ist ja, dass wenn es dir dann wieder besser geht, dass du die Grenzen halt wieder erweiterst und guckst, was geht und was geht nicht. Aber ich habe da so sehr gesehen, was mir passieren kann, wenn ich darauf nicht achte, dass das so viel Warnung war, dass das jetzt leichter ist, das zu tun.
Hm. Aber ich muss noch einmal nachfragen, ist es trotzdem für dich so, dass du denkst, also das kannst du das prophylaktisch oder kannst du einfach kleinere Warnhinweise besser sehen?
Also ich kann das natürlich nicht hundertprozentig immer prophylaktisch, das wäre ganz toll, aber so ist es nicht. Und zum Teil, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich von irgendwas begeistert bin und das unbedingt machen will, das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich über meine Energiegrenzen hinweggehe. Und mein Freund ist ein hervorragender Beobachter und der kann mir das prophylaktisch sagen. Also der sagt also, das könnte so und so sein. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das so viele Stunden Fahrt sind oder dass du dann 3 Tage irgendwie kaum zum Schlafen kommst oder irgendwie sowas oder das passt zeitlich nicht. Und zum Glück haben wir da echt eine Ebene, dass ich mir das auch sehr gerne von ihm anhöre, weil ich weiß, dass er darin einfach viel besser ist als ich, das einzuschätzen. Ich krieg's in Beziehungen ganz gut inzwischen hin. Also ich übe jetzt eher weicher die Grenzen zu formulieren, weil ich so sehr geübt habe, sie zu ziehen, aber dann halt auch vom Tonfall her manchmal härter, als es sein musste, weil ich noch so sehr damit beschäftigt war, dass ich jetzt diese Grenze setzen möchte. Und deshalb ist für mich jetzt eher so das Learning, macht es mal mehr so in Beziehung und so, dass der andere, ja, dass es nicht nur funktioniert, dass ich die Grenze ziehe, sondern dass es halt auch weich zwischen uns bleibt.
Ja, das ist auch, das muss man richtig lernen, ne? Das,
ja.
Also, dass man sich nicht selber dafür verurteilt, aber dass man das auch nicht so rüberbringt, dass andere einen quasi dann so wegstoßen, ne? Also, mir hilft da manchmal dieses, ein Ja für mich ist kein Nein für dich, sondern es ist einfach nur ein Ja für mich, ne? Und das hilft mir manchmal auch bei der Formulierung, dass man halt so dieses klassische gewaltfrei kommunizieren, dass ich sage, du, ich würde voll gerne, aber mir ist es gerade, keine Ahnung, ne, zu spät oder ich schaff's gerade nicht mehr, ne? Und da die Grenze einfach auch auszusprechen, finde ich, braucht vor allem am Anfang, wenn man es übt, Mut, aber irgendwie ist das wie so ein Muskel, den man auch so trainieren kann und dann fällt es irgendwann leichter.
Ja.
Ja. Ich habe noch ein Mini-Ding, was mir gerade aufgeploppt ist, als du gesprochen hast. Dieses Energy First hast du einmal gesagt, ne? Und das ist aber trotzdem manchmal passiert, wenn du von etwas begeistert bist. Und ich glaube, das ist nämlich eigentlich etwas, was uns voll ausmacht und was eigentlich ultra cool ist, nämlich dieses Momentum-Nutzen-Ding. Und ich glaube, das ist eigentlich auch etwas, was wir brauchen, um motiviert zu bleiben, ne? Also dieses, ich lasse alles stehen und liegen, weil das ist mir gerade so wichtig, ob es jetzt irgendwie was Rettendes ist oder ob es was ist, was uns unfassbar Spaß macht einfach, ne? Es sind ja auch schöne Dinge, die einfach uns so komplett eintauchen lassen. Und da muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch gnädiger mit mir geworden, eben nachher zu sagen, Gott, ich habe die ganze Zeit nichts getrunken, aber es war voll gut, dass wir noch irgendwie die Runde noch verlängert haben oder ne, so mit dem, dass ich noch länger bei den Pferden war oder da war zwar irgendwie ein Grundbedürfnis vielleicht dann nicht direkt gestillt, aber dass ich es einfach ein bisschen liebevoller so annehmen kann, dass ich einfach da das Momentum genutzt habe. Oder wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, worüber ich schreiben möchte oder wo ich so voll passioniert bin, sage ich jetzt mal, dann muss ich das wirklich in dem Moment umsetzen, sonst ist es weg. Ja. Sonst ist dieses Momentum einfach verpufft so. Und dann kann ich auch nicht sagen, oh, das trage ich mir mal für Mittwoch ein. Am Mittwoch. Das kann ich nicht mehr das Willen. Nein, nein, ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, aber das ist mir gerade so aufgeploppt, dass manchmal das auch, und das hat auch wieder was mit Grenzen setzen zu tun, manchmal sage ich auch einfach Stopp. Es ist gerade, also hier in diesem Familienalltag, es ist gerade voll wichtig, dass ich das mal eben mache. Gebt mir jetzt eine halbe Stunde, ciao, Tür zu, so, ne? Und das musste ich mir auch voll erkämpfen irgendwie oder erarbeiten, dass ich mich das so, dass ich mich das auch traue, das einfach so klar zu kommunizieren. Aber mittlerweile ist es halt auch leichter, weil, ja, man lernt ja irgendwie auch miteinander umzugehen und das auch anders.
Das ist auch total schwierig, weil das halt für andere, die anders funktionieren, halt oft überhaupt keinen Sinn macht, dass man das jetzt so macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux an dem, was man priorisieren fällt so schwer angeblich sieht. Weil es nämlich von außen häufig keinen Sinn macht, obwohl es im inneren System von uns totalen Sinn macht. Und sich da diesen Raum zu nehmen, das ist echt ein Learning, das braucht.
Ja. Ja, und es ist auch immer wieder natürlich in einem Umfeld, was das halt nicht wohlwollend, sag ich mal, begleitet, dass man das alles so über sich lernt oder dass man sich traut, diese Grenzen zu setzen und wo es dann persönlich genommen wird, obwohl es nichts mit den Personen zu tun hat, ist es natürlich auch schwieriger, ne? Da sind wir wieder bei, dass es auch eben total auf die, ja, auf das persönliche Umfeld angeht, ne? Weil ich glaube, ganz viele, gerade wenn sie am Anfang der Reise stehen, ist es so schwierig, erstmal das für sich überhaupt klar zu machen, aber dann das auch noch anderen gegenüber so zu verteidigen, ne? Oder zu so richtig für sich einzustehen und zu sagen, nee, das ist, auch wenn du es nicht verstehst, wünsche ich mir, dass du es akzeptierst. Ne? Das ist einfach auch nochmal ein ganz anderer Schritt. Vor allem, wenn man irgendwie Sorge hat, dafür dann ja irgendwie eine Quittung zu bekommen, wie auch immer die aussieht, dann im persönlichen Bereich.
Und es geht im persönlichen Bereich ja vielleicht noch, aber es gibt halt berufliche Umfelder, wo das halt einfach auch nicht kommunizierbar ist, wo man Wege finden muss, das so zu maskieren, dass man arbeiten kann, ohne dass direkt, wie wir es doch so gerne hätten, kommuniziert und ausgesprochen wird und anders gemacht wird. Das ist super schwierig, häufig.
Fällt mir ein, wie ich meinen Pferdeblock aufgebaut habe, während ich den langweiligsten Job der Welt hatte. Da habe ich es dann zum Glück auch nicht kommuniziert. Ich habe es einfach parallel gemacht. Die dachten wahrscheinlich, ich wäre voll langsam, aber ich habe einfach quasi, ich habe so das Bare Minimum da geleistet und habe einfach nebenbei die ganze Zeit meine Blogbeiträge geschrieben. Das war eigentlich eine ziemlich gute Zeit, wenn ich das nachdenke.
Würdest du das jetzt als Strategie empfehlen oder wie meinst du das gerade?
Es schreibt sich halt einfach in diesen Großraumbüros nicht so gut, ne? Diese grellen Lichter von oben und dann ständig irgendwie jemand, der natürlich irgendwas von mir wollte und das war schon irgendwie, ja, es war doch sehr anstrengend.
Aber wahrscheinlich hatte die Heimlichkeit auch so einen Drive gegeben.
Voll, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hätte ich halt zu Hause in der Zeit es nicht gemacht.
Ja. Ja.
So zack, 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 dass man eben so alles runterzurattern. Ja. Das sind wir wieder bei Motivation und wie unterschiedlich das so läuft.
Du, das war irgendwie eine schöne Reise, wo wir heute irgendwie jede Menge Sachen angerissen haben, die, glaube ich, verdammt wichtig waren.
Ja, dann lass uns das doch dabei belassen. Bis zum nächsten Mal.